Psalm 133, siehe, wie gut und wie lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Es ist gut. Dieser Anfang ist wie bei der Schöpfungsgeschichte. Und Gott sah, was er gemacht hat, und siehe, es war gut. Siehe, wie gut. Es ist etwas, wo Gottes Wohlgefallen darauf liegt, was wir hier sehen. Gott hat Wohlgefallen daran. Und in der tiefsten, im tiefsten Innern unserer Seele, wenn wir von neuem geboren sind, wenn wir den Geist Gottes haben, dann geht es uns auch so. Wir haben Wohlgefallen daran. Und viele Menschen draußen auch, ja, auch sie sehnen sich eigentlich danach, nach diesem Frieden, nach dieser Einheit. Eigentlich doch alle Menschen. Wie Gott auch gesagt hat, als er den Menschen schuf, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm eine Hilfe machen. Und dann hat er ein Ehepaar geschaffen und dieses Ehepaar sollte, was? Jeder seinen eigenen Weg gehen? Nein, sie sollten ein Fleisch sein, eins sein. Gott hat die Menschen in Mehrzahl geschaffen, nicht damit sie alleine Individuen sind, sondern dass sie eins sind. Deswegen spricht er im Neuen Testament auch von der Gemeinde als seinem Leib. Nicht von vielen, vielen verschiedenen Leibern, sondern von dem einen Leib. Er spricht von seiner Braut. Siehe, wie gut und wie lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Wie gut und lieblich. Es ist gut, es ist angenehm, es ist schön. Es ist etwas, was Freude bereitet. Ja, und es ist auch so, bei allem, was das Miteinander als Brüder und Schwestern, was das Miteinander auch schwierig macht, wenn man beieinander wohnt, und jeder, der nicht alleine wohnt, weiß, wie schwierig das manchmal sein kann, dass man nicht alleine wohnt, wie man sich so auf die Füße treten kann, wie man sich reiben kann, wie man aneinander geraten kann, wie man Stress kriegen kann miteinander. Das wisst ihr alle. Und dennoch, frag jemanden, der über Jahre alleine lebt. Oder lass doch einfach mal die ganze Familie wirklich mal für 2 Wochen wegfahren. Also mir geht's am ersten Tag gut. Aber schon abends das ins Bett gehen ist schwierig. Alleine. Ich dödel den ganzen Abend rum, bis in die Nacht rein. Ich komme nicht zur Ruhe. Keiner ist da, für den es sich ins Bett zu gehen lohnt. Nein, aber es ist auch irgendwie, es ist so, weiß nicht, niemand da, nur ich. Ich mache irgendwie, was ich will, wie schön. Aber irgendwie komme ich nicht zur Ruhe. Dann bin ich irgendwann vielleicht dann doch ins Bett gekommen, am nächsten Morgen wachst du auf, oh, du hast schön geschlafen, alles ist ruhig, das ganze Haus ist ruhig, oh, du genießt es, ja. Und dann stehst du auf und denkst so, ja, und jetzt Frühstück. Ganz automatisch machst du irgendwie Radio an oder du machst irgendwas an, damit irgendwie diese Stille, die ist einfach zu extrem, das geht nicht. Ist zu heftig. Nee. Gott sagt, es ist gut und es ist schön. Es tut dir gut. Es tut uns gut, zusammenzukommen. Und das, was es uns so schwer macht, Geschwister, ist doch unsere sündhafte Natur. Das ist es, was es uns Probleme bereitet im Miteinander. Es ist schön, zusammenzukommen. Es ist schwer, zusammen zu sein. Aber Gott sagt uns hier, wenn wir auf dem Weg nach Jerusalem sind, wenn wir auf dem Weg zum Fest sind, wenn wir gemeinsam, wenn du dich auf den Weg machst, Gott anzubeten, dann bewegst du dich auf einen Punkt zu. Du wanderst hin zu diesem Ort, zu dieser Stätte. Du wanderst zu ihm hin. Und wenn wir alle zu ihm hin wandern, dann ist es unweigerlich, dass wir alle da zusammenkommen und zusammen sind. Und das ist gut und lieblich. Es ist richtig. Es ist nicht nur etwas Schönes. Es tut nicht nur gut, sondern es ist auch richtig. Es ist recht vor Gott. Gott sagt, das ist richtig so, mach das so. Und deswegen, da steckt so viele verschiedene Aspekte drin. Ich will aber nur so ein paar Punkte ansprechen. Geschwister, das Neue Testament spricht auch immer wieder davon. Es geht tatsächlich auch um das Zusammenkommen, das physische Anwesendsein. Wenn du nicht in die Gemeinschaft kommst, wenn du dich nicht triffst gemeinsam an diesem Ort, wenn du dir nicht die Hände schüttelst, wenn du dich nicht umarmst. Oh Geschwister, was war das für ein Geschenk eben, den Salam so lange und die Heike so lange zu drücken. So lange nicht mehr gedrückt gehabt. Und das eine ist zu wissen, ja, wir sind eins im Geist über die lange Entfernung, aber das andere ist zusammenzukommen. Tatsächlich einander zu sehen, zu hören, sich anzufassen. Was hat Johannes denn gesagt? Johannes hat es auch so beschrieben, 1. Johannes 1. Er sagt, was von Anfang an war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut, unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist offenbart worden und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns offenbart worden ist. Was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und die schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen sei. Hier geschieht es über einen Brief. Und Briefe sind gut, da wo du einen Menschen nicht begegnen kannst, weil es einfach über so weite Entfernung nicht geht. Dann sind Briefe gut. Ein Brief ins Gefängnis ist gut. Ein Brief nach Timbuktu ist gut. Ein Brief irgendwie in die alte Heimat ist gut. Aber Johannes spricht von diesem wunderbaren Geschenk, dass Jesus Mensch, dass Gott Mensch geworden ist, dass Gottes Sohn Mensch geworden ist, aus Fleisch und Blut zum Anfassen. Zum Sehen, zum Hören, zum Anfassen. Von Riechen spricht er nicht, aber das ist vielleicht auch nicht so wesentlich. Und das gehört auch zu uns, wisst ihr, auch im digitalen Zeitalter. Ich glaube, dass es wichtig ist, unheimlich wichtig ist, tatsächlich real zusammenzukommen. Dass du dich nicht sonntags morgens hinlegst und sagst, ach, ich kann den Gottesdienst ja auch im Internet hören. Weiß nicht, heute ist mir nicht so. Sich aufzumachen, den Weg auf sich zu nehmen. Warum? Um zuallererst natürlich Gott zu begegnen. Aber, und das erlebe ich auch immer wieder, Gott wohnt in der Mitte seines Volkes, im Lobpreis seines Volkes. Gott, Jesus hat gesagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Jesus hat eine klare Verheißung dafür gegeben, wenn wir zusammenkommen, wenn wir uns versammeln. Lass uns das ernst nehmen, dass Gott sagt, das ist gut, wenn ihr euch versammelt. Und wisst ihr, dadurch können wir auch, wenn wir beieinander wohnen, wenn wir bleiben, beieinander bleiben, dann passieren diese Dinge. Ja, dann reiben wir uns, dann lernen wir den anderen näher kennen und dann merken wir, wo seine schlechten Seiten sind, wo seine Schwächen sind. Und dann stören wir uns daran und dann nervt uns das. Und dann wollen wir lieber wieder wegziehen. Aber Gott sagt, es ist gut, wenn du beieinander wohnen bleibst, weil du lernst zu überwinden. Für mich war es unheimlich wichtig, dass ich in einer Familie lebe, für mein Lebensweg, meinen persönlichen Lebensweg, dass ich eine Frau habe, dass ich Kinder habe. Meinetwegen, wenn ich auch eine WG gehabt hätte. In der WG funktioniert das auch in einem gewissen Maße, wenn man eine WG verbindlich lebt miteinander. Weil in so einer Lebensgemeinschaft lerne ich mich selber kennen. Ich schaue in den Spiegel, ich merke, wo ich anecke. Und wenn ich nicht ein hartes Herz habe und denke, ich habe das Recht gepachtet und alle anderen sind immer falsch, dann merke ich, wo ich Veränderung brauche. Wo Gott mich verändern muss. Ich strecke mich danach aus und rufe, Herr, bitte, verändere du mich. Reinige mich davon. Ich will umkehren. Das ist so eine große Hilfe dazu, wirklich Gott näher zu kommen. In der Gemeinschaft zu leben, in der Gemeinschaft der Geschwister zu leben. Es ist einfach nicht die Wahrheit, dass Gott uns als Christen, als Einzelkämpfer berufen hat. Das ist nicht die Wahrheit. Und es gibt immer wieder Leute, die das für sich in Anspruch nehmen. Naja, ich glaube ja an Jesus, ich lese die Bibel, ich bete, ich folge Jesus, ich brauche dazu keine Gemeinde. Aber Gott sagt, es ist gut. Wer bist du, dass du sagst, das ist nicht gut? Die Gemeinde ist gut. Die Gemeinschaft der Geschwister ist gut. Sie ist sogar lieblich. Aber das alleine beieinander wohnen macht es nichts. Wie gesagt, wir kloppen uns die Köpfe ein, wenn wir zusammen sind und wir sind nicht einträchtig beieinander. Es gehört die Eintracht dazu. Das ist das, was Gott uns schenken möchte. Und was er auf eine besondere Art und Weise auch geschenkt hat. Hier zeigt er uns zwei Bilder. Und wir wollen gleich das eine Bild auch noch mal ein bisschen genauer betrachten. Wie das köstliche Öl auf dem Haupt, das herabfließt auf den Bart Aarons, der herabfließt auf den Halssaum seiner Kleider. Komisches Bild, ne? Ne, Claudia? Ja, echt, ne? Aber ich habe, als ich darüber nachgedacht habe, ich habe dieses Bild in gewisser Weise lieben gelernt. Wirklich, ich versuche es euch auch gleich zu erklären. Wie der Tau des Hermon, der herabfließt auf die Berge Zions, das zweite Bild. Denn dorthin hat der Herr den Segen befohlen, Leben bis in Ewigkeit. Und das hier nochmal zur Unterstreichung. Gott sagt nicht nur, das ist gut, sondern er hat dem Segen befohlen, dorthin. Und Jesus hat gesagt, das höchste Gebot, das Gebot, was ich auf dem Herzen habe für euch ist, nicht geht los und macht möglichst viele Jünger. Das hat er auch gesagt. Er hat den Jüngern auch gesagt, geht los, mache zu Jüngern alle Nationen. Okay? Aber er hat gesagt im Johannes, als sie zusammen waren, okay? Da hat er gesagt, ein Gebot gebe ich euch. Dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Daran wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Ohne das ist der Missionsbefehl null und nichtig. Erst wenn wir das erste und wichtigste Gebot, was Jesus uns gegeben hat, halten, können wir überhaupt rausgehen und Jünger machen. Wenn wir rausgehen und versuchen, Jünger zu machen und wir lieben einander nicht, dann lacht uns die Welt aus. Sie sagt, und das tun die meisten Menschen da draußen, wenn du mit denen redest, die reden immer eine ganze Menge Negatives über die Kirche, oder? Und das ist es. wenn wir kein Zeugnis für die wunderbare, verändernde Kraft der Liebe Gottes sind, dann können wir keine Jünger machen, weil wir dann keine Jünger sind. Auch wenn wir noch so fromm evangelisieren, bringt nichts. Nur wenn wir einander lieben, können wir ein wirkliches Zeugnis auch sein, können Menschen zu Christus führen, können Menschen zu Jünger machen. Jesus hat gesagt, das ist das höchste Gebot. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Und diese Liebe ist es, die ausgegossen ist in unsere Herzen. Es ist der Geist Gottes. Und davon spricht dieses Bild mit dem Öl, die Salbung. Johannes hat diesen Begriff aufgegriffen in seinem Brief, in seinem ersten Brief spricht er von dem Heiligen Geist als von der Salbung, die auf uns ist. Wir sind Gesalbte. Das Wort Gesalbter heißt ja Messias, Christus. Wir sind in Christus, dem Gesalbten. Wir sind auch gesalbt mit dem Heiligen Geist, wie Christus gesalbt wurde mit dem Heiligen Geist. Wie der Heilige Geist auf ihn gekommen ist in der Taufe. So ist der Heilige Geist auch zu Pfingsten auf die Gemeinde gekommen und dann auf die Menschen, die sich bekehrt haben, sich haben taufen lassen. Der Heilige Geist ist auf sie gekommen. Und was steht dann von dieser wunderbaren Gemeinschaft? Lass uns das mal lesen. Apostelgeschichte 2. Ihr kennt die Verse doch alle. Das Öl ist ausgegossen auf das Haupt. Und zwar nicht nur ein Tröpfchen. Das meint Psalm 133 mit dem Fluss in den Bart. Nicht nur ein Tröpfchen, sondern ausgegossen. Richtig ordentlich eine Schippe obendrauf. Na, das runter trieft. Na? Richtig schön. Gott spart nicht mit dem Guten. Wisst ihr? Und das Öl, dieses Öl von dem Priester, das ist besonderes Öl, teures Öl. Das sind teure Zutaten, die dafür verwendet wurden. Kostbar. Es duftet herrlich. Es ist besonders abgestellt, nur für diesen einen Moment, wo der Priester, der oberste Priester gesalbt wurde. Und der wurde nicht jedes Jahr gesalbt. Der wurde einmal in seinem Leben gesalbt. Und wenn der irgendwann abgetreten ist, dann wurde sein Nachfolger gesalbt. Einmal in 50 Jahren. So ein kostbares Öl. Ausgegossen. Zu Pfingsten ausgegossen. Dieser kostbare Heilige Geist auf uns Menschen. Der Geist Jesu, dieser unbedingten Liebe. Ohne Bedingungen. Dieser Liebe ohne Bedingungen. Jesus Christus liebt dich ohne jede Bedingung. Er nimmt dich an und er gießt seinen Geist über dich aus. Wie über Aaron das Öl ausgegossen wird. Und hier steht jetzt in Apostelgeschichte 2, Vers 42 die Folge. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Hier wird uns aufgezeigt, was die Einheit ausgemacht hat. Die Einheit der Urgemeinde hat ausgemacht. Die Lehre der Apostel, das Wort, was sie weitergegeben haben, das Wort des Alten Testaments, das Wort des Evangeliums. Sie haben es weitergegeben und die Gemeinschaft ist darin geblieben. Die Gemeinschaft, ja, dieses Zusammenleben, das Brechen des Brotes, miteinander teilen, miteinander essen, ja, auch das Abendmahl zusammen feiern. in den Gebeten gemeinsam und jeder für sich in der Gemeinschaft mit Gott zu bleiben im Gebet. Es kam aber über jede Seele Furcht und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle gläubig gewordenen aber waren beisammen und hatten alles gemeinsam und sie verkauften die Güter und die Habe und verteilten sie an alle, je nachdem einer bedürftig war. Täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens, lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet wurden. Diese tiefe Gemeinschaft, das ist etwas, wo ich glaube, dass Gott über diese Gemeinschaft gesagt hat, siehe, wie gut, wie lieblich, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Das ist dieses Bild, was wir hier sehen. Und Gott möchte da nicht, dass es einfach nur ein Bild bleibt, sondern er möchte es Wirklichkeit werden lassen in unserem Leben, hier in unserer Gemeinde. Und es ist alles Vorgeschmack auf das, was am Ende im Himmel kommt, wo wir tatsächlich alle zusammen einmütig ihn preisen werden. Und darin werden wir doch eins, wenn Jesus im Zentrum steht. Wenn wir unsere Sünde bekennen und gereinigt werden von unserer Sünde. Wenn wir die Sünde der anderen vergeben. Und darauf hat Jesus immer so viel Wert gelegt, weil es ist eine der Grundbedingungen für Einheit. Ohne das geschieht es nicht. In Christus werden wir eins. Wir lesen es auch noch in Apostelgeschichte 4, Vers 32. Und guck mal, was direkt davor passiert. Vers 31. Als sie gebetet hatten, bewegte sich die Stätte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Die Menge derer aber, die gläubig wurden, war ein Herz und eine Seele. Und auch nicht einer sagte, dass etwas von seiner Habe sein eigen sei, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Ein Herz und eine Seele. Hier steht auch, was dazugehört. Dieses, ich sage nicht mehr, das ist meins. Wisst ihr? Und es geht hier nicht nur um die Kohle oder um irgendwelche materiellen Werte. Ich denke, das ist auch eine große Herausforderung uns, für uns selber zu sehen, okay, das, was ich habe, mein Haus, mein Haus, mein Auto, meine Wertgegenstände, mein Geld, das ist nicht meins. Sondern wem gehört es denn? Dem, der mich erkauft hat. Mit seinem kostbaren Blut, das teurer ist als jedes Geld auf dieser Erde. Ich gehöre ihm. Und deswegen will und soll ich das, was ich habe, einsetzen für ihn. Ihm die oberste Verantwortung darüber überlassen, was ich damit mache. Und ihn fragen, was soll ich denn damit machen? Wie kann ich es einsetzen, dass es dir Ehre macht? Gott sagt nicht, ich nehme dir das weg. Du musst alles abgeben. Und du bist jetzt nur noch nackt und bloß und musst jetzt irgendwie nackt durch die Gegend rennen und hast nichts mehr. Na, alles abgegeben. Das sagt Gott nicht. Gott nimmt uns nicht unser Eigentum weg. Aber er nimmt uns unser Eigentum in einem geistlichen Sinne weg. Er sagt, es ist nicht mehr deins. Es ist meins. Und nur wenn wir es wirklich loslassen und Gott zur Verfügung stellen, wenn wir anfangen, unsere Dinge nicht als unsere, und wodurch entsteht so viel Stress und Streit? Durch Eigentumsgeschichten. Na? Kannst du mir dein Auto leihen? Okay. Er bringt es mir wieder. Das hättest du aber schön putzen können. Na, wie sieht denn das aus? Na? Hättest du doch bitte auch wieder nachtanken können. Ja, Wenn ich ein Bruder bin, der mir etwas ausleiht, etwas borgt, dann sollte mein größtes Bestreben sein, das schön, ordentlich, sauber, aufgetankt wiederzugeben. Vielleicht noch ein hübsches Geschenkchen reinlegen, wisst ihr? Ja. Aber ich, der ich etwas besitze und weitergebe, das ist nicht meins. Ich bin oft sehr genau mit dem, was mir gehört. Wenn es um den Besitz von anderen geht, da bin ich dann nicht so genau. Aber wenn es meins ist, das soll doch bitte schön auch ordentlich, ne, behandelt werden und wie auch immer, ne, bin ich wirklich so frei vom Eigentum? Oder besitzt mich mein Besitz? Aber es geht auch um andere Sachen. Es geht nicht nur um materiellen Besitz, es geht auch um geistigen Besitz. Ich bin überzeugt, dass wir aufhören müssen zu sagen, das ist meine Erkenntnis. Du sagst immer das und das, aber nee, ich habe das genau nachstudiert, gelesen, ich habe von da und da gehört, das ist ganz anders. Meine Meinung, meine Erkenntnisse. Keiner sagt in der Gemeinde hier, das ist meins. Weil alles, was an guten Erkenntnissen da ist, woher kommt es? Von Gott, oder? Alles, was ich irgendwie Sinnvolles fabriziere, irgendwie mit meinem Reden hier, wenn es irgendwas bringt, wenn es irgend zu etwas Nütze ist, dann kommt es von Gott. Ist nicht von mir. Ist nicht meins. Deswegen kann sich keiner etwas einbilden in dieser Gemeinschaft. Keiner kann irgendwie sagen, ich bin der Größte. Und darum hat doch Jesus ständig gekämpft mit seinen Jüngern. Sie haben ständig darum gekämpft, wer ist der Größte. Ich muss mich profilieren. Ich muss zeigen, dass ich es drauf habe. Nein, muss ich nicht. Ich stelle mich Gott zur Verfügung. Mit dem, was Gott mir gegeben hat. Und klar, ich bin anders als der andere. Ja, manche Dinge habe ich von Gott bekommen, die jemand anders nicht hat. Und das wollte Gott so, damit wir einander auferbauen, stärken, ergänzen, lieben, füreinander da sind. Aber nicht, damit ich mich dadurch profiliere, dass ich irgendwie was aus mir mache, dass ich irgendwie im Mittelpunkt stehe. Ihm gebührt die Ehre. Keiner sagt, dass ihm etwas gehört. Und sie sind ein Herz und eine Seele. Paulus hat das auch durch den Heiligen Geist auf dem Herzen gehabt, als er in Philipper 2 dazu spricht. Philipper 2. Und er sagt, Mann, da ist so viel Gutes in eurer Gemeinschaft. Da ist so viel zu sehen von dieser Bruderschaft, wie Psalm 133 sagt. Wenn es nun irgendeine Ermunterung in Christus gibt, wenn irgendeinen Trost der Liebe, wenn irgendeine Gemeinschaft des Geistes, wenn irgendein herzliches Mitleid und Erbarmen, so erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig, eines Sinnes seid, nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tut, sondern dass in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Ein jeder sehe nicht nur auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das der anderen. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der in der Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Dieser unbedingte Gehorsam gegenüber Gott. Dass wir wirklich ernst machen damit, dass Gott unser Herr und König ist. Ihm allein dienen wir. Ihm allein folgen wir. Und niemand, nichts anderes. nicht irgendwie vermischt. Und das hat Jesus dazu geführt, dass er sich hat erniedrigen lassen. Dass er gehorsam geworden ist bis zum Tod am Kreuz. Und so sagt Jesus auch, wer mir nachfolgt, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Wer sein Leben gewinnen will, der wird es verlieren. Wer es verliert um meinetwillen, der wird es gewinnen. Wir denken immer, ich muss aufpassen, ich muss aufpassen. Am Ende werde ich ausgesaugt. Am Ende habe ich nichts mehr. Am Ende bin ich leer. Ich muss aufpassen. Jesus hat sich ganz hingegeben im Gehorsam gegenüber Gott. Und das ist die einzige Sache, Geschwister. Es geht nicht darum, dumm zu sein. Wir sollen klug sein. Das, was wir von Gott empfangen haben, sollen wir richtig einsetzen. Es geht nicht darum, wie gesagt, dass wir alles verkaufen und nackt durch die Gegend rennen, als Asketen irgendwie. Sondern es geht darum, zu erkennen, was will Gott, und ihm unbedingt Gehorsam zu leisten. Und das kann dazu führen, dass Gott von dir verlangt, dass du eine Menge hergeben sollst. Es kann sein, dass bestimmte Besitztümer, auf denen du immer noch sitzt, bestimmte Gedankengebäude, an denen du immer noch festhältst, bestimmte Ideologien, bestimmte Vorstellungen, die du hast, dass Gott sagt, leg die ab. Leg das ab. Es hilft, es dient nicht dazu, zu meinem Zweck, zu meinem Ziel. Denn ich möchte, dass meine Kinder ein Herz und eine Seele sind. Habt diese Gesinnung in euch. Ich möchte diese Gesinnung lernen. Nicht mehr meine Ziele, nicht mehr meine Prioritäten, nicht mehr meine Ideologie, nicht mehr meine Theologie, sondern Gott und sein Wort, Christus. Ihm wirklich so konsequent nachzufolgen, das führt zu einer Gemeinschaft von Geschwistern im Geist. Wo es nicht mehr um meine Ansprüche auch geht, Geschwister. Das ist es doch auch. Ich habe meine Ansprüche. Das ist auch ein Stück weit ein Besitz, den ich habe. Meine Ansprüche an die Gemeinschaft, an irgendetwas. Jesus hatte keine Ansprüche. Er hat das, die Ansprüche, die er hatte, hat er losgelassen und ist vom Himmel auf die Erde gekommen, um völlig anspruchslos zu leben. Ja, wenn es keinen Raum gab, wo er seinen Kopf hinlegen konnte, dann hat er nicht gejammert und geklagt und ist durch die Gegend gerannt und hat das eingeklagt oder eingefordert, sondern er hat gesagt, denen, die ihm nachfolgen wollten, du, wenn du mit mir gehst, es kann sein, dass du mal keinen Platz hast, wo du schlafen kannst. Kommst du damit klar? Meine Ansprüche. Was habe ich für Ansprüche? Gibt es diese Liste? Und wenn dann irgendwo dagegen verstoßen wird, in der Gemeinde, in der Gemeinschaft, dann reg ich mich auf, dann mache ich den Lauten. Oder dann setze ich mich mit dem zusammen, der genauso denkt wie ich, die gleichen Ansprüche hat. Und dann sagen wir mal, wie es richtig ist. Endlich mal. Gott will uns dahin führen, dass wir die gleiche Gesinnung bekommen, alle zusammen. Geschwister, und das gilt für uns alle. Wir sind alle die Gemeinde Gottes. Und das gilt für mich genauso wie für dich. Gott hat die Geschwister gezeugt und in die Familie hineingestellt, die er wollte. Und das sind wir zusammen. Meine Kinder konnten sich ihre Geschwister nicht aussuchen. die sind ihnen präsentiert worden. Und sie haben sich am Anfang gefreut. Im Laufe der Zeit war es manchmal schwierig. Du bist jetzt hier in der Gemeinde. Du bist ein Teil dieser Gemeinde. Gott möchte dich näher heranführen an sich. Er möchte mich näher heranführen an sich. Wollen wir uns auf den Weg machen, diese Wallfahrt zu machen? Näher an ihn heran? Diese verschiedenen Schritte, wir haben sie doch gesehen. Da sind wichtige Schritte auf dem Weg dorthin. Das Vertrauen in Gott, dass er unser Hüter ist. Diese wunderbaren Erfahrungen der Errettung. Immer wieder das Fokussieren auf ihn und nicht auf andere Dinge, auf andere Hilfen. Auch die schweren Wahrheiten, ja, dass mit Tränen gesät wird und dass wir mit Freuden aber ernten werden, diese Hoffnung und Zuversicht auf das neue Jerusalem, was wir haben. Aber dann auch die Buße, die Umkehr, die Suche danach nach Vergebung, nach Versöhnung, die Demut, nicht hoch hinaus zu wollen. Und dann in Christus eins zu werden. Ich weiß nicht, wie du das siehst, ob du diesen Wunsch Gottes wirklich tief in deinem Herzen brennen hast. Es gibt ja so Menschen, die harmoniebedürftig sind. Ne? Das sind, glaube ich, einige hier unter uns so. Harmoniebedürftig. Ne? Die haben es gerne so, ne, dass es schön miteinander ist, und wenn Streit ist, oh, das können sie gar nicht aushalten, die Spannungen, die das mit sich bringt. Aber es gibt unter uns auch so ein paar Typen, die, na, kernige Typen sind so, na, die, na, um der Wahrheit willen auch mal, na, einen Streit riskieren. Na. Und beides ist richtig, beides ist wichtig, weil in der Wahrheit werden wir eins. In Christus. Es geht darum, dass Gott im Zentrum steht. Harmonie ohne Gott in der Mitte, das kannst du vergessen. Das ist das, was die Welt versucht, die Welteinheit. Ohne Christus in der Mitte. Christus stört. Christus ist, der stört die Einheit. Aber seine Kinder werden nur eins in Christus. Und da soll aber Harmonie sein, Geschwister. Und deswegen allen Harmoniesüchtigen, es geht darum, dass wir eins werden in Christus. Gott ist der Herr. Ihn müssen wir fragen. Wie stellst du dir das vor? Was willst du? Nicht alles herbeiführen, damit wir uns alle aber auch schön an den Händen fassen und lieb haben. Sondern, was willst du, Gott? Deine Wege sind die Wege, wie wir wirklich liebevolle Einheit im Geist finden. Nicht meine Wege, sondern deine Wege. Und allen Streithammeln in der Gemeinde sage ich, in Christus werden wir eins, ja, aber wir werden eins. Es ist Liebe da, es ist Vergebung. Christus ist derjenige, der auf sein Recht verzichtet, der sich schlagen lässt, der demütig ist und sanftmütig. Und in seiner Sanftmütigkeit und Demut erreicht er das Ziel. Lass uns noch mal einmal ganz kurz zurück zu Psalm 133. Ich möchte euch noch dieses, wie gesagt, das Öl ist das kostbare Öl. Aber wie schön ist es zu sehen, dass es herunterläuft. Das ist ein ganz komisches Gefühl. Manche finden es vielleicht eklig. Das ist auf jeden Fall. Der Priester muss das aushalten. Es ist ja eigentlich das Gefühl, es wird was über mich gegossen, irgendwie was Fettiges. Das sollte ja eigentlich nicht passieren. Ne? Dadurch werde ich ja irgendwie verunreinigt oder so. Ne? Nein, aber es ist das heilige Salböl. Und ich muss es zulassen, dass es wirklich herunterrinnt. Ich muss es aushalten. Aber dann entfaltet es seinen Duft. Es fließt hinunter in den Bart und noch weiter bis auf den Halssaum. Wisst ihr, das spricht auch davon, dass der Heilige Geist, wenn er ausgegossen wird auf dein Leben, das fließt über und das verbindet. Das fließt bis an die Ränder. Wie es in der Apostelgeschichte zu sehen war, alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und sie waren ein Herz und eine Seele. Zuletzt vielleicht noch, lass uns das lesen, was Jesus gebetet hat. Und es ist doch interessant, dass Jesus für uns gebetet hat. Er hat für dich und für mich gebetet. Und in einem seiner letzten Gebete, Johannes 17, heißt es in Vers 9, ich bitte für sie, für die Jünger, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast, denn sie sind dein. Und alles, was meines ist dein und was deines ist mein. Guck mal, was Jesus von Besitz gedacht hat. Und ich bin in ihnen verherrlicht. Und ich bin nicht mehr in der Welt und diese sind in der Welt. Und ich komme zu dir, heiliger Vater. Bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins seien wie wir. Wir sollen Ebenbild des lebendigen Gottes sein. Und der lebendige Gott ist der dreieinige Gott. In ihm gibt es keine Uneinheit. In ihm regiert die Liebe. Wenn wir in Christus eins werden, dann sind wir erst Ebenbild des lebendigen Gottes. Weiter unten steht in Vers 20, aber nicht für diese allein bitte ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben. Also du und ich sind nicht nur die Jünger damals. Jesus hat für dich gebetet und für mich, für unsere Gemeinde hier, für unsere schnucklige kleine Gemeinde hat er gebetet. Er hat gesagt, ich bete, dass sie durch das Wort an mich glauben, dass sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Herr Jesus, und wie können wir anders beten, Herr, als dass du das tust, Herr. Und wir wollen lernen, deine Gebetsanliegen ganz oben auf unsere Liste zu schreiben. Wir wollen sie in unser Herz aufnehmen. Herr, du hast so eine große Sehnsucht danach, dass dein Leib eins ist. Und es ist so viel Spaltung, so viel Zerteilung da. Und ja, das ist nicht in deinem Willen, Jesus. Und vergib du uns, wo wir ja manchmal sogar denken, das ist schon richtig so. Dein Ziel ist ein anderes. Du willst, dass deine ganze Herde eins ist. Du hast das Ziel vor Augen und du wirst es auch vollenden, Herr, das, was du angefangen hast. Herr, wir beten um unsere schwachen Seelen, die hin und her geworfen sind, die das nicht richtig hinkriegen, das zusammenzubekommen, dass du in der Mitte bist und dass wir in dir eins werden. Herr, vergib du uns, wo wir immer noch so eigensüchtig und immer noch so unsere eigenen Ideen und Vorstellungen haben, wo wir immer noch an unseren eigenen Ideen festhalten, an unseren eigenen Wegen, ja, bis in das Materielle hinein, Herr, vergib, dass wir so eigensinnig sind, Herr. Reinige du uns davon. Lehre uns mehr deine Wege, Herr. Und wir wollen uns ausstrecken. Wir können es nicht tun. Wir sehen es in deinem Wort. Das ist eine Wirkung deines Geistes, Herr. So beten wir, dass du uns hilfst, unser Fleisch täglich gekreuzigt sein zu lassen. Es immer wieder aufbegehrt, wodurch Neid und Streit und Eifersucht entsteht und Ruhmsucht. Und wir wollen uns ausstrecken danach, dass dein Geist uns erfüllt, uns alle erfüllt. Dass das sichtbar wird, Herr, deine Liebe. Herr, wir sehen uns danach, dass wir wirklich ein Zeugnis deiner Liebe sind, als einzelne Kinder Gottes, aber auch als dein Leib, Herr. Dass die Welt wirklich erkennt, dass du vom Vater gekommen bist, Jesus. Dass die Welt erkennt, dass wir deine Jünger sind. Und dass unser Zeugnis und unser Auftrag, den du uns gegeben hast, Menschen zu Jüngern zu machen, dass wir nicht vergeblich rennen und laufen, sondern dass es Hand und Fuß hat. Dass wir Menschen nicht einfach nur in eine Liste eintragen von Bekehrten, sondern dass sie eingefügt werden in den lebendigen Leib Christi, in die Liebesgemeinschaft Gottes, die schon hier sichtbar wird in deiner Gemeinde. Hilf du uns, Herr. Amen.